Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Heute geht es um einen Streit, der viel größer ist als eine kostenlose Seekarte und die Daten der Bundesbehörde für Seeschifffahrt und Hydrographie, kurz BSH. Adam Lucke hat mit freenauticalchart.net aus öffentlich zugänglichen BSH-Daten eine freie Online-Seekarte gebaut. Genau das ist eigentlich die Idee von Open Data. Der Staat stellt Daten bereit und wir Bürger machen daraus etwas Nützliches. Doch kaum wurde das Projekt bekannt, wurden Daten entfernt, Zugriffe erschwert und aus dem Hinweis nicht für Navigation geeignet, wurde sinngemäß Navigation damit ist nicht gestattet. Das BSH sagt, diese Daten sind nicht sicher genug für Navigation, Tiefen, Tonnen und Leuchtfeuer seien nicht so aktuell und qualitätsgesichert wie offizielle Seekarten. Die Gegenfrage lautet, geht es hier wirklich nur um Sicherheit oder darum, eine freie Nutzung öffentlich finanzierter Daten zu verhindern? Darüber sprechen wir jetzt mit Adam. Und Adam, ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch klappt, obwohl ich weiß, wie brisant das alles ist.
Danke dir für die Einladung.
Bevor wir jetzt in Paragraphen- und Behördenlogik abtauchen, was ist Free Nautical Chart ganz praktisch und welches Problem wolltest du damit lösen?
Also ganz praktisch ist das einfach ein Hobbyprojekt, was ich angefangen habe, weil ich einfach Seekarten gesucht habe, die frei verfügbar sind. Beziehungsweise fing das eigentlich an mit einem Turn im niederländischen Watt, wo ich geguckt habe, gibt es da aktuelle Daten, insbesondere auf Tiefendaten und Tonnenpositionen, weil die ja da sehr häufig verlegt werden. Da habe ich festgestellt, die Niederländer stellen diese Daten in Form von so einer elektronischen Karte ins Netz, frei verfügbar, also für Seeland und die Wannsee. Mhm. Die kann man sich da runterladen, die werden, glaube ich, wöchentlich oder zweiwöchentlich aktualisiert. Und damit hat man Karten, die aktueller sind, insbesondere auch von den Tiefenangaben, als das, was man in dem findet, was man kaufen kann. Und dann habe ich angefangen, sozusagen das sozusagen ein bisschen aufzubereiten, um das sozusagen auf dem Tablet direkt nutzen zu können. Und dann habe ich noch einen anderen Datensatz gefunden, wo die Tonnenpositionen noch genauer oder aktueller drin sind. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, gibt es sowas nicht für Deutschland auch? Und dann habe ich da mal ein bisschen rumgesucht und festgestellt, Tatsache, das BSH stellt in diesem GeoSee-Portal unter anderem diese Seekartendaten zur Verfügung. Und zwar auch als Vektordaten. Und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich die und binde die damit ein.
Schlau.
Und so, und dann halt ist halt noch ein bisschen anderer Kram drumherum gewachsen, ne? Dass man so Tideninformationen mit reinpackt und so einen Gezeitenstromatlas, den kann man ja auch beim BSH kaufen in Papierform. Den Datensatz, auf dem der beruht, den kann man auch als Open Data runterladen. Da habe ich gesagt, okay, dann nehme ich den und baue den da auch noch mit rein als Overlay. Und dann ist das so über die Zeit so langsam gewachsen, ne? Immer ein bisschen mehr.
Und wir Segler staunen alle und denken so, warte mal, diese ganzen Daten kann man jetzt umsonst haben, die wir sonst kaufen mussten, ja, für teures Geld bei verschiedenen Anbietern. Und als das dann öffentlich wurde, auch durch einen Artikel der Yacht, hat das BSH plötzlich zurückgezogen. Was ist dann genau passiert?
Also das BSH hat selber mit mir nie geredet. Also was da genau intern passiert ist, weiß ich nicht. Ich sehe nur, dass auf dem Server plötzlich bestimmte Daten auf einmal nicht mehr da waren oder der Zugriff nicht mehr so möglich war wie vorher. Na, ich vermute, dass da entweder haben die sich an irgendeiner Stelle mal verkonfiguriert gehabt, also dass die Tiefenlotungen, die Einzellotungen, die waren auf einmal nicht mehr vorhanden. Vielleicht wollten die das gar nicht veröffentlichen und das ist aus Versehen da reingekommen und dann haben die das gemerkt nach dem Artikel, ups, das sollte ja gar nicht da sein. Und wurde das wieder deaktiviert, wobei andere Leute, mit denen ich in Kontakt getreten bin, die haben gesagt, das war vor Jahren, waren diese Daten schon mal frei verfügbar und wurden dann wieder entfernt. Was da genau intern abläuft, weiß ich nicht. Und was aber vermutet wird, auch in der Community, ist halt, dass halt diese Kartenverlage Druck ausüben da irgendwie aufs BSH und sagen, ja, wir müssen das ja kaufen, diese Daten, und jetzt sind die frei verfügbar. Und ich finde, man muss aber auch unterscheiden, weil natürlich, wenn jemand diese Daten vom BSH offiziell kauft, dann wird ja irgendwie gesagt, wir garantieren euch, dass die aktuell sind bis zum Stand sowieso. Und das, was da auf dem Open Data Server liegt, hat halt formal nicht diese Garantie. Wahrscheinlich handelt es sich aber effektiv um die gleichen Daten. Also wenn man das auch mal stichprobenartig vergleicht, was auf dem BSH-Server frei verfügbar ist und was in sozusagen offiziellen Seekarten, durch, wenn man sich die kauft oder die Berichtigung anguckt, die NFS kann man ja auch gucken, ob die Updates da schon drin sind, dann stellt man fest, das ist effektiv, scheint das Gleiche zu sein. Ne? Aber es wird halt formal nicht die Garantie dafür übernommen. Und das ist eigentlich korrekt, dass man dann eigentlich sagen kann, okay, das ist zur Planung geeignet und so, aber nicht offiziell zur Navigation geeignet. Ne?
Kann es sein, dass es sich einfach um einen schlichten Serverfehler handelt, dass diese Daten gar nicht öffentlich sein sollten, dass aber da irgendwie reingerutscht ist?
Nee, das nehme ich nicht an. Also grundsätzlich ist das ja in diesem Portal offen verfügbar und auch unter dieser Geodatennutzungsverordnung lizenziert. Das ist sozusagen eine etwas veraltete, aber sozusagen in Deutschland teilweise noch aktuelle Form von Gesetz, was diese EU-Open-Data-Richtlinien umsetzt.
Genau, wir sollen es ja nutzen können dürfen.
Genau. Genau, das ist der Gesetzgeber sagt, diese Daten sollen frei sein, dass die Zivilgesellschaft die nutzen kann. Man erhofft sich davon teilweise ja auch wirtschaftliche Potenziale, also dass irgendwelche Unternehmen diese Daten nehmen und darauf ein Produkt entwickeln, was dann sozusagen wieder irgendwie Arbeitsplätze schafft, einen Markt schafft und Steuereinnahmen generiert. Ne? Das ist jetzt natürlich bei so einem Open-Data-Projekt, was umsonst ist, erstmal nicht der Fall, aber vielleicht entwickelt sich daraus ja trotzdem auch irgendwie wieder ein Produkt. Und andererseits könnten natürlich auch, wenn die Verlage argumentieren, ja, wir müssen die Daten kaufen, wenn das aber Open-Data ist, warum müssen wir das kaufen? Da können wir das ja auch so nehmen, da kann man sagen, ja, könnten sie eigentlich, weil der Gesetzgeber sagt ja auch, das dürft ihr auch kommerziell nutzen. Ne?
Das BSH sagt sehr klar, die Open-Data-Daten sind nicht für sichere Navigation geeignet. Wo sagst du jetzt, ja, das stimmt, und wo sagst du, das ist zwar formal richtig, aber in der Debatte eigentlich irreführend?
Also formal stimmt das. Ne? Also die sagen, ich gebe das nicht frei offiziell zur Navigation, weil da fehlt sozusagen die Qualitätskontrolle oder das liegt in einem nicht entsprechend standardisierten Format vor. Das kann man, finde ich, formal so hinnehmen, aber ich finde, das hinkt an der Stelle, weil wenn es letztendlich dieselben Daten sind, die die Käufer übergeben bekommen, dann sind sie bei dieser Übergabe im Rahmen dieses Lizenzvertrags per Definition qualitätsgesichert und korrekt. Da kommt sozusagen der Stempel drauf, sagt, das stimmt jetzt. Aber wenn ich dieselben Daten einfach frei zur Verfügung stelle, dann ändert das ja an den Daten selber nichts und an der Qualität.
Nee, genau.
Das ist sozusagen nur ein juristisches Kriterium, dass man sagt, hier übernehmen wir die Garantie und hier nicht. Ne? Und gut, man könnte natürlich sagen, die Daten, die das BSH den Lizenznehmern übergibt, sind nicht genau das Gleiche wie das, was auf dem Server liegt, weil es da irgendeinen Prozess gibt, wie das übertragen wird und dabei können Fehler auftreten. Keine Ahnung. Aber also das vermute ich ja nur. Ich bearbeite ja da selber nicht. Ich weiß das nicht. Da kann man natürlich sagen, okay, da kann es vielleicht irgendwie einen Schwund geben oder vielleicht sind absichtlich bestimmte Sachen weggenommen worden oder vereinfacht worden, sodass es nicht mehr die gleiche Qualität ist. Das ist im Prinzip formal richtig. Und jetzt kann man aber natürlich hergehen und sagen, man vergleicht das mal stichprobenartig.
Klar.
Gerade in Gebieten, wo sich gerade in der Nordsee, wo sich die Tiefen oft verändern, wo die Tonnen oft verlegt werden. Und wenn man da sieht, das stimmt aber eigentlich überein, dann frage ich mich, was ist denn jetzt der konkrete Unterschied?
Ja, zu Recht.
Und das Verrückte ist auch, wenn man sich jetzt die Bedingungen anguckt, unter denen man navigieren darf, sozusagen als Sportboot-Skipper, dann ist es so, dass rein juristisch gilt formal sozusagen, ist man verpflichtet, eine Papierkarte mitzuführen. Diese ganzen digitalen Karten, die aber alle letztendlich benutzen, die spielen juristisch gesehen gar keine Rolle. Ja, also das sind alles nur Navigationshilfsmittel. Das steht auch ganz explizit in den Nutzungsbedingungen von diesen 1.000 Euro teuren Kartenplottern und von den Apps der Anbieter drin. Ne, die sagen, das ist nur Navigationshilfsmittel. Ihr müsst eigentlich die Papierkarte benutzen.
Aber die Papierkarte ist ja teilweise jahrelang alt. Das heißt, die Tiefenangaben können häufig, also gerade in der Nordsee, überhaupt nicht mehr stimmen.
Nee, die darf nicht jahrelang alt sein. Also man ist schon verpflichtet, die aktuell zu halten.
Aber auf den meisten Booten, ja klar, du weißt ja, wie es ist.
Ja, dann kommt man der Verpflichtung formal nicht nach. Aber ich kann mir ja sozusagen jedes Jahr eine neue Karte kaufen. Und wenn man sich auch die ganze Charterflotte anguckt in der Ostsee, da müssen ja die Karten an Bord sein. Das heißt, die kaufen jedes Jahr die neuen Kartensätze und packen die da aufs Boot.
Für sehr teures Geld.
Naja, teures Geld ist relativ. Ich meine, was kostet, weiß ich, von NV, so dieser Klassik-Ostsee-Kartensatz kostet, glaube ich, um die 250 Euro.
Ich finde, das ist viel Geld.
Das ist eine Menge Geld. Aber gut, beim Boot ist eh alles teuer.
Ja.
Und wenn man sich anguckt, was sozusagen da an Charter-Einnahmen umgesetzt wird für ein so ein Boot in einer Saison, dann ist das natürlich verschwindend gering. Ne?
Ja.
Da kann ich dann auch die Verlage nicht mehr so richtig verstehen. Diese Einnahmen zum Beispiel von den Charterbooten, die sind gesetzt. Das müssen die kaufen, rein juristisch. Was ich aber verrückt finde, also wie das weitergeht, ist ja, dass die sagen, okay, das sind unsere Karten auf einmal Papier und dann gibt es das Gleiche in der Regel in dem Paket gratis dazu oder inklusive, gratis ist es nicht, man bezahlt es ja schon mit, als App. Und den App-Karten sagen die, hier garantieren wir für gar nichts. Also in den AGB steht drin, wir garantieren weder irgendwie Aktualität noch Korrektheit. Und Haftung ist auch komplett ausgeschlossen. Das wird alles auf den Skipper abgewälzt.
Genau, die wollen sich einfach nur aus der Haftung nehmen.
Genau, und da frage ich mich dann aber, warum wird denn dieses ganze Theater dann gemacht, dass die Daten super korrekt und lizenziert sein müssen vom BSH, wenn das dann doch sowieso alles ausgeschlossen wird?
Das ist eine spannende Frage, ja.
Ne, das finde ich, ist eine riesen Diskrepanz da drin.
Was ist deine Antwort darauf?
Ja, ich habe da keine Antwort drauf. Also ich sehe das so, die Verlage, also die machen ja nichts absichtlich falsch.
Nee, klar.
Aber die wollen halt Geld verdienen und die wollen aus der Haftung raus sein.
Ja, machen sich so leicht wie möglich.
Genau. Und vor dem Hintergrund, finde ich, aber fällt diese ganze Argumentation, ja, die Daten können nicht gesichert sein oder da können Fehler drin sein und so weiter, das wirkt, finde ich, völlig ausgehöhlt.
Ja, da haut was nicht hin.
Obwohl das natürlich das Argument des BSH, die Daten sind als Open Data entsprechend nicht diesen Qualitätskriterien, das kann man formal so gelten lassen.
Mhm.
Aber effektiv ist ja das, was man letztendlich kauft, entspricht sozusagen demselben Niveau. Ne?
Ich wiederhole nochmal ungefähr, was du eben gesagt hast. Du sagtest, dass du glaubst, dass diejenigen, die eben mit diesen Daten Geld machen, also Verlage, App-Verkäufer und so, dass die einen gewissen Druck aufs BSH ausüben und das BSH deshalb eingeknickt ist?
Das nehme ich an. Weiß ich natürlich nicht, aber das ist anzunehmen. Ne? Mhm. Und da frage ich mich dann auch, wie ist denn das möglich?
Für eine Bundesbehörde.
Da arbeiten Beamte mit den Vorzügen, die Beamte bekommen, dass sie eben unabhängig sind. Und so eine Behörde sollte ja dem Recht und Gesetz und dem allgemeinen Wohl der Bevölkerung verpflichtet sein. Und da frage ich mich, wie können bestimmte Teile, also aus der Privatwirtschaft, Druck auf die ausüben? Weiß ich nicht, wie das geht. Ne?
Wenn es denn der Fall ist,
ich
hoffe einfach, dass wir das BSH auch noch zum Podcast dazu kriegen, um einfach genau diese Fragen zu stellen. Denn also es ist auf jeden Fall eine vertrackte, komplizierte Situation zwischen dem BSH und diesen Open Data Daten, die du ja nun einfach nur verarbeitet hast. Ja? Sie sind ja Open Data, darf man ja.
Genau, das wirkt so wie als, wir machen das formal offen, aber hoffen mal, dass es keiner nutzt.
Ja, genau.
Also so wirkt das ein bisschen. Weil bei den ganzen Open-Data-Geschichten, das sind ja nicht nur diese Seekarten, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Daten von auch anderen Behörden, das ist extrem schwer zu finden. Ne? Also man muss da sehr lange rumgoogeln. Es gibt zwar so, auch vom Bund und von der EU, so Datenbanken, wo die Behörden ihre Datensätze eintragen, dass man die finden kann, aber das ist trotzdem ein Dschungel, wo man ewig sitzt und sucht und ausprobiert und guckt. Das ist auch nicht dokumentiert sozusagen, wie die Datenstruktur da aufgebaut ist. Also das musste ich mir auch einfach quasi reverse-engineeren, durch scharf angucken und nachdenken und kombinieren und dann sieht man das System dahinter, aber es gibt keine offizielle Dokumentation dazu. Kann ich auch sagen, irgendwo kann man es verstehen, okay, das ist halt Open Data, da soll jetzt nicht groß noch sozusagen Geld investiert werden, um das entsprechend aufzubereiten. Muss halt der Nutzer selber sehen, kann ich sagen, oh, ist okay. Aber es gibt andererseits zum Beispiel auch Vorzeigeprojekte vom Bund, wo man das richtig gut umgesetzt hat. Und da gibt es diese Seite basemap.de und da geht es um topografische Karten von ganz Deutschland.
Ah, okay.
Und ich erinnere mich so, vor 10, 20 Jahren waren diese Karten, die konnte man, glaube ich, in bestimmten Ausgaben auf CD noch kaufen, auf CD-ROM mit so einem Viewer und das war teuer. Ne, das waren halt die offiziellen topografischen Karten, Messtischblätter in digitaler Form. Und das hat sich mittlerweile so gewandelt, dass das komplett offen zugänglich ist. Und zwar nicht nur einfach die Daten, auf denen das beruht, als Vektordaten, sondern sogar die Karte als fertiges Produkt.
Interessant.
Da kann ich eine Karte nehmen, die kann ich auf meiner Webseite einbinden, die kann ich auch in Druckprojekte einbinden. Also wenn man jetzt, weiß ich, man will einen Flyer machen für seine Firma, wo mit einer Anfahrtsskizze oder sowas. Dann kann ich diese Karte nehmen, ist lizenzrechtlich erlaubt, darf ich kommerziell nutzen, kann die darauf drucken. Muss die gegebenenfalls die Quelle angeben. Oder ein Dorf will, weiß ich, so eine Infotafel aufstellen mit einem Plan der Umgebung, kann es diese Karte benutzen. Ne? Sind aktuelle Kartendaten lizenzlich freigegeben.
Und wieso geht das da und nicht bei Seekarten?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also eine Sache, die, glaube ich, bei den Seekarten noch im Hinterkopf haben muss, ist ja, dass die Kartendaten werden ja erhoben, unter anderem auch für die Berufsschifffahrt. Und da gibt es so ein Vertriebssystem über diese IHO, diese International Hydrographic Organization, was von allen Ländern diese Karten einsammelt und dann über irgendeinen speziellen Vertriebskanal, das macht natürlich letztendlich auch irgendeine private Firma, die sammeln das ein und vertreiben das für die Berufsschifffahrt. Die Daten werden dann in diesen ENCs, diese Electronic Navigational Charts, das wird irgendwie digital signiert, auch verschlüsselt, dass die das entsprechend sozusagen wahrscheinlich für jedes Schiff kaufen und jede Reederei da brav ihre Gebühren bezahlt, um wahrscheinlich die Pflege und der Daten und auch das, die Neuvermessung vom Meeresboden und die Tonnenlegung und was weiß ich, mitzufinanzieren. Kann man sagen, ja, ist okay, weil die Berufsschifffahrt nutzt das ja auch. Und das bezahlen wir ja letztendlich mit. Weil wenn wir irgendwelche Produkte kaufen, die mit dem Schiff her sind, ist das ja eingepreist in dem Kaufpreis. Ne? Mhm. Großteil dessen finanzieren wir auch durch unser Steuergeld. Mhm. Ja, das kriegt ja die Behörde, um ihre Aufgabe zu machen. Und dann sagen die wahrscheinlich, okay, ein Teil des Haushalts kommt auch durch den Verkauf dieser Daten mit rein.
Genau.
Insofern kann ich da auch verstehen, dass die das irgendwie verkaufen wollen. Denn wenn das wegbricht, fehlt ihnen ein Stück in ihrem Haushalt. Das ist vielleicht auch sozusagen ein Grund oder ein Druckmittel, was die Verlage haben. Weil wenn die sagen, ja, wir kaufen das dann nicht mehr, dann fehlt denen was in ihrem Haushalt. Aber eigentlich genau das ist das, was die EU-Gesetzgebung mit dem Open Data verhindern will. Dass sie sagt, okay, das ist aus Steuergeldern bezahlt, das müsst ihr komplett aus Steuergeldern finanzieren, weil das ist sozusagen für eure Bevölkerung, für die Wirtschaft da. Und da kann man aber nicht nochmal dafür abkassieren.
Nee, genau. Also wenn es um diese Sicherheit geht, ja, wenn wir eben draußen navigieren, also es geht dann um Punktlotungen, Tiefenangaben, Seezeichen, Leuchtfeuer, die angeblich dann nicht aktuell genug sind. Wie gehst du denn damit um? Also navigierst du mit Free Nautical Chart mit bestem Gewissen, sagst du, nee, also ich behaupte, das haut hin für mich. Oder sagst du jetzt, nach den Veränderungen im Datenzugang ist es nicht mehr so sicher?
Na, die Veränderungen aktuell im Datenzugang machen ja ein Update jetzt erstmal wieder gar nicht direkt möglich. Ne? Das ist jetzt erstmal, ich sag mal, kaputt. Da müssen wir mal gucken, wie das weitergeht.
Genau.
Aber der Stand, der da bis vor ein paar Wochen drin war, der war effektiv so, finde ich, dass man damit navigieren konnte. Jetzt sagt das BSH natürlich, darf man nicht und ist nicht für die Navigation. Also jetzt haben sie ja sozusagen diese Klausel eingefügt, verboten. Ja, die wollen es verbieten. Ja. Ob das überhaupt mit der Lizenz, unter der die Daten da veröffentlicht wurden, vereinbar ist, ist eine andere Frage. Weiß ich nicht. Ich denke, das geht gar nicht. Aber wenn man sich mal den Passus anguckt, nicht zur Navigation geeignet. Nicht geeignet heißt ja nicht verboten.
Genau.
Das heißt, ich kann natürlich trotzdem gucken, ich kann mir ja die Karte nehmen und sie mit der Papierkarte vergleichen und wenn ich feststelle, in dem Gebiet, wo ich da fahre, da stimmt alles überein, denn dann kann ich doch damit fahren. Und das Verrückte ist ja, dass effektiv alle das so machen, weil sie kaufen sich einen Kartenplotter oder die App auf dem Tablet, die sie dazu bekommen zu der Papierkarte, die sie gekauft haben und navigieren damit. So navigieren sie alle, weil das ist einfach bequem. Du hast die Position, du siehst, wo du bist.
Klar.
Du kannst da deine Wegpunkte setzen. Und kriegst vielleicht noch deine Daten vom Boot, also Tiefensensor und Winddaten und so weiter angezeigt. Hast das da drauf und fährst damit. Aber im Kleingedruckten steht, darfst du gar nicht. Es ist nur ein Hilfsmittel. Maßgeblich ist die Papierkarte. Und wenn das letztendlich für die kommerziellen Produkte, die ich kaufen kann, gilt, dass es gar nicht zur Navigation geeignet ist, sondern lediglich ein Hilfsmittel. Und die Karte aus Open Data ist auch nicht zur Navigation geeignet, sondern nur ein Hilfsmittel. Wo ist denn da der Unterschied?
Ja, genau. Wo willst du da anfangen?
Und was, ja. wenn ich die Daten von den Niederländern nehme, die sind irre von Vorteil. Weil wenn ich mir jetzt eine offizielle Seekarte zum Beispiel vom Watt nehme, die ist viel gröber. Also da sind viel weniger Tiefenlinien und Punkte eingezeichnet. Und die Tonnen liegen garantiert auch nicht mehr da, wo sie an vielen Stellen, wo die sich ändern, wo die wirklich liegen. Und diese aktualisierte Karte, die ich digital mir runterladen kann, da ist eine höhere Detailgenauigkeit drin.
Genau.
Und das habe ich aus eigener Erfahrung schon gesehen, dass es da so Stellen gibt, wo man sagt, ja, passe ich da jetzt durch oder nicht? Auf der Papierkarte, der offiziellen, die ich kaufen kann, war das nicht zu erkennen. Aber mit der digitalen Karte sehe ich, ja, das wurde vor 2 Wochen so gelotet und das passt. Und natürlich gilt sozusagen immer als Auffangnorm, gilt die gute Seemannschaft. Das heißt, man muss alle zur Verfügung stehenden Mittel benutzen. Das heißt, wenn ich mehrere Karten habe, muss ich die auch alle benutzen. Und die Erfahrung und den gesunden Menschenverstand und meinen tiefen Messer oder meinetwegen muss ich über Funk nochmal den anfragen, der vor mir segelt, ob er da schon stecken geblieben ist. Damit wird aber sozusagen die gesamte Verantwortung auf den Skipper abgewälzt. Haftungstechnisch und auch sozusagen, was die Aktualität angeht.
Das ist ja okay. Also ich glaube, das war ja nun irgendwie schon immer so und das ist nicht das Problem. Ich glaube, das BSH hat einfach ein Problem, dass die nicht genau wissen, wie sie mit dieser Faktenlage jetzt umgehen soll. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es darüber noch eine größere Behörde gibt.
Das Verkehrsministerium, denke ich, steht darüber. Ne?
Die dann klar sagen müssen, so gehen wir auch ihr, BSH, in Deutschland mit Open Data um. Denn das gibt uns die EU vor. Das muss Open Data für alle zugänglich sein und bleiben.
Wahrscheinlich sozusagen. Da muss Klarheit geschaffen werden.
Weil fürs BSH bist du ja der Bad Guy und du hast ja einfach nur Daten benutzt, die öffentlich zugänglich sind, hast daraus Free Nautical Chart gemacht, dass wir alle kostenfreie Seekarten haben. Du hast ja nichts falsch gemacht.
Nee, ich habe einfach nur das gemacht, was im Rahmen dieser Open Data Gesetze erlaubt ist.
Wie geht's für dich jetzt weiter? Hast du eine Ahnung, was da jetzt kommt? Was auf dich zukommt?
Ich denke mal, auf mich kommt erstmal gar nichts zu. Ich mach das einfach weiter. Also solange sich bei mir keiner meldet, wir werden sehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie eventuell ja die gesamte Community oder die Interessenvertreter der Segler, also zum Beispiel der DSV oder so, könnte sich auch mit dem BSH mal kontaktieren und fragen, was macht ihr da?
Passiert vielleicht alles schon im Hintergrund, ne? Wissen wir nicht.
Das ist möglich. Also man könnte ja zum Beispiel auch mal beim BSH sozusagen so eine IFG-Anfrage, also nach Informationsfreiheitsgesetz, einreichen, wo die dann mal offenlegen müssen, wie sind diese Entscheidungen da überhaupt zustande gekommen? Was ja auch eine interessante Frage ist, wenn es den Haushalt des BSH betrifft, also wie viel Geld fließt da rein oder wie viel würde theoretisch verloren gehen, wenn jetzt irgendwelche Lizenznehmer die Daten nicht mehr kaufen. Da ist so eine Bundesbehörde eigentlich der Allgemeinheit auch irgendwo Rechenschaft schuldig.
Absolut, ja.
Wie viel Geld fließt da eigentlich wohin? Ja, das ist ja kein Privatunternehmen, was da irgendwie agiert, sondern das soll ja für die Bevölkerung da sein. Genauso wie der Bundeshaushalt offengelegt wird, sollte da auch offengelegt werden, was passiert da mit dem, wo fließt da wie viel Geld und wer hat da woran Interesse?
War dir klar, als du anfingst, das zu programmieren und Free Nautical Chart zu gründen, dass das irgendwann, also so erstmal so eine große Nummer wird, aber auch so eine komplizierte und auch irgendwie heikle Nummer, weil man will sich ja nicht mit einer Bundesbehörde anlegen, ne?
Eigentlich nicht. Also ich habe gesehen, die Daten sind da und bei den Niederländern gibt es die ja einfach so und da regt sich keiner drüber auf. Da habe ich sogar schon die paar Mal angeschrieben, weil ich da Fehler entdeckt habe, die da drin waren. Und dann haben die sich dafür bedankt und das korrigiert, dass das dann hier so ausartet. Ja, weiß ich nicht, ob man dann ein bisschen gehässig sagen kann, typisch deutsch.
Ja.
Weiß ich nicht. Aber nee, dass das also solche Wellen schlägt, hätte ich nicht erwartet. Ne? Also dass natürlich die Leute gerne freie Karten haben möchten.
Klar.
Das ist schon klar. Wer will das nicht?
Mhm.
Aber dass das dann sozusagen so ausartet, das hätte ich nicht erwartet. Ne? Also man hätte auch vom BSH eigentlich erwarten können, dass sie das verteidigen, dass sie sagen, ja, das ist ja unsere Aufgabe, auch das bereitzustellen. Und dann bleibt das so.
Ja, ja. Wie geht's dir persönlich damit? Also belastet dich das, weil du weißt, es sprechen eine ganze Menge Leute über dein Produkt. Ist das für dich so ein bisschen belastend, dass du davon auch irgendwie schlecht schläfst oder so? Oder?
Nee, schlecht schlafen tue ich nicht. Aber also es ist schon ein bisschen aufregend, dieses Gezanke da drum und dieses Hin und Her. Das ist auch ein bisschen nervig. Aber eigentlich ist es dann, die Resonanz insgesamt aus der Community, die das benutzt, ist ja positiv. Ne? Also die finden das toll, dass man das nutzen kann. Das sind ja nicht nur die Karten, ne, sind ja noch ein paar andere Informationen da drum. Insbesondere dieser Gezeitenstromatlas, der wird auch gut angenommen. Also das finden die Leute ganz gut. Da ist es eigentlich ganz schön, ne, da sozusagen in Kontakt zu kommen, ne, mit Menschen, die dann sagen, oh, wir können das nutzen oder das und jenes können wir noch einbauen. Und es gibt auch noch zwei andere Projekte sozusagen, mit denen ich da in Kontakt getreten bin, die es sich auch lohnt anzugucken. Und zwar gibt es einmal die Wattpaddler. Da hat jemand also auch eine App gemacht für so Seekajakfahrer, unter anderem auch eine Karten-App, wo also zum Beispiel auch die Schutzzonen im Wattenmeer, da gibt es so Routen auch durch die Schutzzonen, die mit Muskelkraft betriebenen Fahrzeugen fahren dürfen. Das hat der entsprechend aufbereitet für die Kajakfahrer und der benutzt zum Beispiel auch die Karte von mir als einen Hintergrundlayer, den man sich damit einblenden kann.
Super.
Die nutzen ja zum Beispiel auch gerne Navigation so aus dem mit Peilungen und so direkt. Sie sitzen ja da nur in ihrem Boot oder können sich die Karte eben auch ausdrucken, also für das Gebiet, was sie gerade brauchen. Dort laminiert die sich ein oder drückt die auf wasserfestes Papier und pappt die sich vorne auf seinen Kajak drauf. Dann hat man da genau den Ausschnitt, der einen interessiert und kann den sich ausdrucken. Und selbst wenn der nass wird oder kaputt geht, ist egal. Dann werfe ich den halt weg und drucke mir beim nächsten Mal einen neuen aus. Das ist ja was mit einer gekauften Papierkarte nicht geht. Die will man nicht kaputt machen. Was auch sehr interessant ist, finde ich, als Anwendung, ist die Ausbildung, ne, weil man sich Übungskarten, realistische Übungskarten, nicht irgendwelche alten oder fiktiven, für genau das Gebiet, was einen interessiert, ausdrucken kann. Und da kann man darauf rumkritzeln und malen, wie man möchte. Und hinterher kann man es halt wegwerfen und kann sich eine neue machen. Und da habe ich auch noch diese Kartenwerkzeuge eingebaut, wo man halt solche, ja, wie Peilungen oder Stromdreiecke kann man ja direkt auf dieser Karte zeichnen. Ne? Also das kann man natürlich in der Praxis benutzen. Oder man kann es einfach zu Übungszwecken am Bildschirm benutzen, ne, um diese Übungen durchzuführen.
Adam, du hast, glaube ich, eine ganz schöne Lawine losgetreten, ohne dass du es wolltest. Du hast einfach nur etwas gemacht, was in der Luft lag, hast das umgesetzt. Und jetzt gucken wir mal, wie das BSH reagiert. Wir haben denen eine Mail geschickt, ob die zu einem Interview zur Verfügung stehen und die suchen schon jemanden. Und da bin ich sehr gespannt, wie die darauf reagieren, was die uns erzählen werden. Und ich danke dir sehr erstmal für Free Nautical Chart und für dieses Gespräch und ich hoffe, dass das alles irgendwie einfach gut ausgeht für uns alle, dass wir also weiterhin in Zukunft Free Nautical Chart mit allen Funktionen nutzen können. Deshalb vielen, vielen Dank, Adam.
Ja, danke dir für das Interview. bin gespannt, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird es dauern.
Ja, das auf jeden Fall. Auch da kommen wir wieder auf das Thema Deutschland zurück. Danke.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.